folgendermaßen: Als es den Neutralisator erfunden hatte, verheimlichte er diese Erfindung nicht, sondern damit erbrachte er den vollständigen Beweis, was alles er mit dieser Waffe machen konnte. Er drohte allen Völkern, diese Waffe einzusetzen, wenn sie keinen gemeinsamen Nenner für ihre Einigkeit finden würden. Zur Rettung des Planeten legte er einen Globalplan vor. Daraufhin gehorchten ihm fast alle. Sein erster Schritt war, die Grenzen abzuschaffen und alle Völker Akkads zu vereinigen. Dann schuf er für alle Bürger gleiche Rechte und Pflichten. Und dieser Plan endete beim Geld. Automatisch hörten Betrügereien, Spekulationen, Raubüberfälle und dergleichen auf, denn dies alles war ja nur wegen des Geldes begangen worden. Er war also ein Diktator? Nein, er war nicht Oberhaupt der Regierung. Aber fast alle Ideen gingen von ihm aus und wurden dann von den anderen praktiziert. Aber sicher hatte er den Schutz und die Unterstützung eines starken akkadianischen Landes? Nein, denn, wie ich schon sagte, 90% der Bevölkerung lebten im Elend. Diese begriffen seine Gedankengänge und unterstützten ihn, die restlichen 10% konnten nichts dagegen tun und gaben schließlich nach. Als das Volk ihm half, dieses Regime zu errichten, erhielt er auch das Recht, seine Regierung selbst zu wählen. Man schlug ihn als Führer vor, er nahm dieses Amt jedoch nicht an, sondern schlug einen seiner Söhne dafür vor. Dieser wurde gewählt und wurde so der erste Führer von ganz Akkad. Da sein Vater wegen seiner Erfindung der Mann der Sonne genannt worden war, nannte man den Führer nun den Sohn der Sonne. Daher rührt der Name unserer Führer. Aha, jetzt verstehe ich diesen Namen, ich dachte zuerst, das sei ein geheiligter Name. Nein, das ist er nicht, wie Sie sehen. Für welche Zeitspanne wird der Führer gewählt? Für 3 Jahre der akkadianischen Zeitrechnung. Wie geht nun der Einkauf und Verkauf ohne Zahlungsmittel vor sich? Hier braucht niemand zu kaufen oder zu verkaufen, es genügt, wenn man arbeitet. Jeder tut das, wozu er sich eignet, er kann alles bekommen, was er braucht und wünscht, mit Ausnahme von unmoralischen Dingen. Sich von der Arbeit zu drücken, gilt hier als Verbrechen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Geld das Werk des Bösen ist. Wenn es keines gibt, können viele Übeltaten vermieden werden. Muss man hier bis ins hohe Alter arbeiten? Nein, am Tage arbeitet man so und so viele Stunden, die Nacht dient der Ruhe, und jeder kann da tun, was er will. Man kann in Gaststätten gehen, dort essen und trinken, jedoch ohne Extravaganzen. In jedem Jahr gibt es eine Urlaubszeit, in dieser Zeit kann man auf ganz Akkad herumreisen und sich ansehen, was man will, man kann auch jedes beliebige Fahrzeug benutzen. Dazu genügt eine Bescheinigung der Regierung. Was der eine hat, bekommt auch der andere. Hier unterliegt alles einem einheitlichen Plan, Häuser, Verkehrsmittel, Kleider, Nahrung, und so weiter. Bis zu welchem Alter muss man arbeiten? Das ist so, 11 Akkad-Jahre dienende Ausbildung, danach geht man der Arbeit nach, für die man geschult wurde. Man arbeitet 36 Akkad-Jahre, dann setzt man sich zur Ruhe. Die letzten Jahre, die einem noch geschenkt sind, kann man so verbringen, wie man will. Man kann einen festen Wohnsitz haben oder von einem Hotel zum anderen reisen. Jede Belohnung und Unterstützung, die man sich für seinen Lebensabend verdient hat, ist einem sicher. Gilt dieses Gesetz auch für die Frauen? Ja, die Frauen lernen auch 11 Jahre lang, wenn sie dann heiraten, besorgen sie ihren Haushalt, wenn sie ledig bleiben, müssen sie ihren erlernten Beruf ausüben. 20. Eine sehr ernste Unterhaltung. Den ganzen Tag verbrachten wir damit, uns über alles Mögliche zu unterhalten. Wir nahmen die jeweiligen Mahlzeiten ein, und Akok ging zwischendurch auch eine Stunde ins Meer zum Baden. Ich möchte nicht alles erzählen, worüber wir uns unterhielten, denn allein das, was er mir an diesem Tag erklärte, würde ein ganzes Buch ergeben. Er setzte mir vieles auseinander, die individuellen Verpflichtungen, die Rechtsprechung, die Wahl der Regierung und der Ratsherren. Als ich dieses Regime und die Lebensart auf Akkad lobte, seufzte er tief und fuhr fort. Ja, aber wir haben dennoch ein sehr großes Problem, das täglich größer wird. Welches denn? Das der Überbevölkerung. Bis jetzt konnte es noch nicht gelöst werden, obwohl wir drastische Maßnahmen jeder Art anwenden, die uns unsere religiöse Einstellung eigentlich gar nicht erlaubt. Gibt es denn da gar keine Lösung? Vielleicht in ferner Zukunft. Welche Lösung ist das? Man müsste einen Teil der Bevölkerung auf einen weniger bevölkerten Planeten bringen. Wir um unseren eigenen Planeten schützen zu wollen, schlug ich unwillkürlich vor, wie wäre es mit unserem Mond? Auf der Erde ist man sicher, dass er nicht bewohnt ist. Das wissen wir natürlich auch, aber auf diesem Erdtrabanten gedeiht kein Leben, und der tägige Wechsel von Wärme und Kälte ist unerträglich. An welchen Planeten denken Sie denn? Er machte ein bedenkliches Gesicht, kniff die Lippen zusammen und antwortete schließlich, Es ist mir sehr unangenehm, Ihnen dies sagen zu müssen, aber auf Wunsch des Sohnes der Sonne muss ich es tun. Bevor er fortfahren konnte, fiel ich ihm ins Wort und fragte, denken die Akkadianer vielleicht an eine Invasion auf der Erde? Das ist nicht der richtige Ausdruck, aber wir haben tatsächlich daran gedacht, dass die Erde uns zu einer Lösung des Problems verhelfen könnte. Mir wurde ganz kalt, und ich blieb einen Augenblick stumm. Ich dachte, wenn dieses Volk das vorhat, dann wird es ihm mit diesen Raumschiffen und Waffen ein leichtes sein, uns in ein paar Stunden zu vernichten. Was aber sollten dann wir Erdbewohner tun? Fragte ich stotternd. Bevor wir darüber weiterreden, möchte ich Ihnen sagen, dass wir nichts Böses vorhaben. Für das Böse, das auf der Erde geschieht, ist der Mensch der Erde allein verantwortlich. Warum? Nun kommt das Bedrückendste, was ich über dieses Problem sagen muss, sagte Akok mit trauriger Stimme. Dann fuhr er mit einigen Unterbrechungen fort. Ich habe Ihnen ja schon berichtet, dass wir seit langer Zeit auf die Erde fliegen. Wir haben alles erforscht, was es dort gibt. Städte, Wüsten, Länder, Meere, alle Zonen und so weiter. Wir wissen auch, dass es bei euch viele unbewohnte Gegenden gibt, so viele, dass wir schon den Plan gefasst hatten, mit Gewalt auf der Erde zu landen. Aber wir wissen auch, dass dies einen unnötigen Massenmord zur Folge hätte. Unser religiöses Empfinden und unsere große Humanität würden uns so etwas auch nicht erlauben. Aber auf unseren Forschungsreisen auf der Erde haben wir etwas entdeckt, was uns für die Zukunft von großem Nutzen sein könnte. Was ist das? Wir sind über alles, was auf der Erde vorgeht, auf dem Laufenden. Sie können sich verlassen auf das, was ich Ihnen jetzt sage. Wir wissen, welche Völker miteinander verfeindet sind, wir haben entdeckt, dass der Mensch eine Waffe entwickelt hat, die auf Akkad auch eine Zeit lang in Gebrauch war und mit der wir uns damals gegenseitig umgebracht haben. Durch Zufall haben wir bei Zeiten entdeckt, dass das, was einst eine Gefahr bedeutete, uns heutzutage beim Ackerbau und bei vielen anderen Dingen dienlich ist. Sie sprechen von der nuklearen Energie und den Atombomben? Wie kann Ihnen so etwas zum Nutzen gereichen? Was könnte aus dieser Energie Gutes entstehen? Man weiß hier sehr wohl, dass es auf Erden zwei oder mehrere Mächte gibt, die sich gegenseitig bekämpfen. Alle diese Mächte besitzen diese Atomwaffen mit einer hohen Zerstörungskraft, wir wissen auch, dass sie in immer größerer Anzahl hergestellt werden. Wenn man die Atomenergie auf der Erde zu konstruktiven und nicht zu destruktiven Zwecken benutzen würde, dann wären unsere Hoffnungen gleich null. Welche Hoffnungen? Auf der Erde zu siedeln. Wollen Sie damit sagen, dass Sie eine Invasion auf der Erde vorhaben? Ich habe Ihnen ja schon zuvor gesagt, dass dies nicht der richtige Ausdruck ist. Ich will Ihnen erklären, was wir vorhaben. Sie müssen ja begriffen haben, dass ein Atomkrieg auf der Erde unvorstellbare Folgen haben würde, und wenn wir einen solchen abkürzen wollten, so könnten wir dies ohne weiteres tun. Wir würden in einem solchen Fall nur ein zum Kampf eingesetztes Flugzeug oder Raumschiff abfangen, das irgendeiner dieser Atommächte gehört. Keiner wüsste dann, was überhaupt geschehen wäre. Und dennoch werden wir uns in keiner Weise in die Angelegenheiten der Erde einmischen, denn wir glauben, dass es die menschliche Neugier nicht mehr lange aushält, nicht zu wissen, was diese Waffen ausrichten können. Wenn das passieren sollte, so werden sie selbst dem Tod nicht entkommen, denn man kann ja mit ein paar Atombomben die ganze Erde verseuchen. Wenn es soweit käme, würden wir uns in aller Ruhe der Erde bemächtigen können, denn die wenigen Überlebenden könnten keinen Widerstand mehr leisten, im Gegenteil, sie würden froh sein, wenn wir kämen. Aber was würde ihnen eine verseuchte und durch Radioaktivität zerstörte Erde noch nützen? Eine solche Verseuchung wäre für uns gar kein Problem. Warum nicht? Wir besitzen einen Apparat, der die üblen Einflüsse der Radioaktivität neutralisiert und damit gleichzeitig den Boden fruchtbar und für die Lebewesen bekömmlich macht. Wenn es wirklich bei uns zu einem Atomkrieg käme, wann würden Sie dann eingreifen? Sobald der Krieg beendet wäre, würden wir in Aktion treten, denn wenn wir zu lange zögern würden, würde die Vegetation in den betroffenen Zonen absterben. Wenn es aber nach einem solchen Krieg einen Sieger gäbe, der weder an Menschen noch an Materialeinbuße erlitten hätte? Nach einem solchen Krieg gibt es keinen Sieger. Wir sind sicher, dass sie sich gegenseitig angreifen werden. Wir wissen alles über die Menschen auf der Erde, während sie über uns praktisch gar nichts wissen. Wenn ich aber nach meiner Heimkehr zur Erde erzähle, was ich hier alles gesehen und gehört habe, das führt zu nichts. Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, dass Ihnen keiner glauben wird. Was war denn der Grund dafür, dass der Sohn der Sonne und die Ratsherren zuerst der Meinung waren, es sei gefährlich für sie, wenn ich zur Erde zurückkehre, dann aber sagten, ich solle alles erzählen, was ich gesehen, gehört und gefühlt habe und solle dafür sorgen, dass die Sache im Umlauf kommt. War dies alles nur ein Mittel, um meine Loyalität zu prüfen? Nein, das war nicht der Grund. Wir haben ein Interesse daran, dass ein großer Teil der Erdbewohner ihre Erzählung hört und liest, wenn sie auch niemand im Augenblick glauben wird. Warum, im Augenblick? Weil sie es nur glauben werden, wenn sich einige dieser Tatsachen bestätigen werden. Wie und wann können sie dann einen Nutzen daraus ziehen? In dem Moment, da dieser Krieg stattfindet und wir auf der Erde landen. Die wenigen Überlebenden werden dann durch ihre Vermittlung unsere Regierungsart und Lebensweise kennenlernen und uns keinen Widerstand entgegensetzen, was zu versuchen übrigens sinnlos wäre. Ich brachte eine etwas aggressive Frage vor, Sie wollen also damit sagen, dass Sie als Herren der Erde kommen würden und nicht als Freunde? So ist es doch. Ich habe Ihnen schon wiederholt gesagt, dass wir nicht kommen, um Ihnen Böses zuzufügen. Wenn Sie aber mit Ihren eigenen Händen das Unglück angerichtet haben, so ist es doch logisch, dass wir daraus Nutzen ziehen werden. Wir Akkadianer sind mit gutem Grund Realisten. Diese Frage kann verglichen werden mit einer Fabel, die mir mein Vater oft erzählte, als ich noch klein war, ich will sie Ihnen erzählen, ein Mann, der viele Vogelkäfige besaß, wollte am liebsten in alle Singvögel setzen. Er hatte zwei Pärchen gefangen und setzte sie in zwei nebeneinander liegende Käfige. In einem dieser Käfige vermehrten sich die Vögel so sehr, dass sie fast keinen Platz mehr hatten. Aber sie lebten ganz gut und gaben sich zufrieden mit dem Platz, den sie zum Sitzen hatten. Sie dachten, wenn Gott einen geboren werden lässt, wird er auch für das Leben sorgen. Im zweiten Käfig gab es jedoch noch genug Platz. Die Stärkeren lebten bequem, die Schwachen zogen sich in die Ecken zurück und begnügten sich mit den Brosamen. Bei den Starken hörte jedoch der Unvernunft und der Ehrgeiz nicht auf, jeder wollte der Größte sein und herrschen. Schließlich entbrannte ein schrecklicher Kampf, sie brachten sich gegenseitig um. Und die Schwachen konnten nur zusehen und nicht helfen. Als der Herr dies sah, bekamen die Vögel im anderen Käfig Flügel, damit ein Teil von ihnen in den anderen, halbleeren Käfig umziehen konnte. Als sie dort waren, bauten sie die zerstörten Nester wieder auf, nahmen sich derer an, die mit dem Leben davon gekommen waren, und von da an lebten sie viele Jahre in Ruhe und Frieden, ohne sich um das Raumproblem zu kümmern, weder in dem einen, noch in dem anderen Käfig. Ich verstehe die Moral dieser Geschichte, die für die Erdenbürger unglücklich auslaufen würde, sollte sich so etwas ereignen. Es ist der Vergleich zwischen Akkad und Erde, sagte ich mit gesenktem Kopf. Nach kurzem Schweigen fragte ich, haben Sie keinen Fehler gemacht, als Sie mir Ihre Raumschiffe und Waffen gezeigt haben? Wenn ich wieder auf der Erde bin, könnte ich ja versuchen, auch solche anzufertigen. Sie haben mir ja vieles erklärt. Wenn ich eine Regierung fände, die mir die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen würde, könnte ich ja zu diesem Entschluss kommen. Er schluckte trocken und hatte Mühe, mir zu antworten. Nach kurzer Überlegung sagte er, erstens glaube ich nicht, dass sie so etwas tun würden, und zweitens haben die Menschen auf der Erde noch gar nicht das Material dazu. Bitte, sagen Sie aber so etwas nie mehr zu mir, denn wenn Ihnen jemand hier misstraut, könnten Sie bis ans Ende Ihrer Tage auf Akkad bleiben. Ich werde es jedoch niemand sagen, weil ich Sie einer solchen Handlungsweise gar nicht für fähig halte. Jetzt weiß ich genau, wohin mich meine dummen Gedanken bringen können. Ich weiß auch genau, dass ich dazu niemals fähig wäre, es war nur ein albernes Gerede. Ich glaube Ihnen, aber lassen Sie so etwas niemals den Sohn der Sonne oder die Ratsherren hören. Er hatte sich wieder beruhigt und saß mit gefalteten Händen gedankenvoll da. Ich wollte ihn gerade noch etwas fragen, hielt die Frage aber im letzten Augenblick noch zurück, da ich sie für unnötig hielt. Ich hatte eigentlich fragen wollen, was passieren würde, wenn die Menschen auf der Erde des Integratoren, Neutralisatoren, Sonnenschiffe und die ganze Energie dafür besäßen. Die Antwort darauf war logisch. Wenn wir sie besäßen, würden die Akkadianer niemals eine Katastrophe auf der Erde abwarten, um sich ihre zu bemächtigen. Sie würden angreifen, ohne Zeit zu verlieren, und ihr Problem der Überbevölkerung wäre auf einen Schlag gelöst. Die Sonne stand schon ziemlich tief, wie etwa auf der Südhalbkugel der Erde an einem Maitag um 17 Uhr. Es wurden nun auch Gelder. Akok brach das Schweigen und sagte, wir wollen nun gehen, bevor wir die fünfte Mahlzeit einnehmen, können wir noch etwas trinken. Wir gingen in eines der Speiserestaurants des 20 Kilometer langen Hotels. Zuvor holten wir noch unsere Sachen aus der Kabine und setzten uns dann an einen Tisch in einer Bar. Ich fragte, verbringen wir die Nacht hier? Nein, nach dem Essen fliegen wir nach Danlok zurück. Ich dachte, hätte ich nur jene dumme Frage unterlassen. Ich dachte auch an die Stunden, die hier noch vor mir lagen. Wenn mir nochmals etwas so Dummes entschlüpfen würde, könnte ich den Rest meines Lebens vollends hier verbringen. So beschloss ich, Akkad auszuforschen, ob es wohl eine Möglichkeit gäbe, meinen Aufenthalt hier noch etwas zu verkürzen. Um welche Zeit werden wir morgen starten? Wenn es dunkel wird, so wurde es beschlossen. Wäre der Sohn der Sonne wohl damit einverstanden, wenn sie ihm sagten, dass ich lieber etwas früher starten möchte? Vielleicht ist es möglich, sagte er seufzend. Könnte man ihn wohl heute noch sprechen?
Ja, ich kann ihm Ihre Bitte übermitteln, wenn Sie wollen.
Ja, ich möchte es gern. Vielleicht freuen Sie sich sogar über meinen Gedanken. Sie könnten ja meiner Gesellschaft schon etwas überdrüssig sein oder fürchten, dass ich nochmals eine solche Dummheit mache. Das müssten Sie ihm ja schon aus Verantwortungsgefühl berichten.
21. Eine andere Rechtsprechung. Wir hatten unseren Drink schon zu uns genommen und schauten uns im Restaurant etwas um. Plötzlich bemerkte ich einen Mann in der Nähe der Tür. Noch nie hatte ich auf Akkad eine so schlecht gekleidete Person gesehen. Dieser Mann war nicht nur ärmlich angezogen, auch sein Gesichtsausdruck zeigte, dass er leidend war. Er trug verblichene, schmutzige Lumpen, ganz alte Schuhe und hatte keinen Hut auf. Als er bemerkte, dass ich ihn anschaute, sprach er mich an. Verstehen konnte ich ihn natürlich nicht, konnte aber seinen Gästen entnehmen, dass er um etwas zu essen bat. Ich wandte mich an Akkad. Sie sagten doch, hier gäbe es weder Arme noch Reiche, hier seien alle gleich.
Ja, so ist es.
Und was für einer ist der dort an der Tür?
Sehen Sie, was er um den Hals trägt?
Das ist wohl eine Art Medaille. Was bedeutet sie?
Ist er vielleicht ein Bettelmönch?
Nein, im Gegenteil, er ist ein Verbrecher.
Was hat er denn begangen?
Ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht.
Wie können Sie dann wissen, dass er ein Verbrecher ist?
Das will ich Ihnen erklären, hier auf Akkad gibt es keine Gefängnisse. Ich wurde immer verwirrter. Ein Mensch, der ein Verbrechen begangen hat, wird je nach der Größe seiner Schuld verurteilt. Er kann gezüchtigt, zu leichter oder schwerer Zwangsarbeit oder sogar zum Tode verurteilt werden. Der Mann, den Sie hier sehen, hat wohl ein Verbrechen mittleren Grades begangen. Er bekam also nicht die schwerste Strafe. Er wurde für einige Zeit mit dem Ausschluss aus der Gesellschaft bestraft. Wie äußert sich diese Bestrafung?
Er muss arbeiten, ohne das Recht auf die Staatsbürgerschaft von Akkad zu haben.
Er kann sich auch nicht an eine öffentliche Behörde wenden, um dort eine Bitte vorzutragen.
Wissen denn alle Leute, dass er ein Verbrechen begangen hat?
Das ist ganz einfach, bei seiner Verurteilung wird ihm diese Kette mit der Medaille um den Hals gehängt, die er erst wieder abnehmen darf, wenn er seine Strafe verbüßt hat, und außerdem muss er immer die gleichen Kleider tragen. Daran erkennt ihn jedermann.
Wenn er aber z.B. in eine andere Stadt geht?
Das kann er nicht, er darf keinerlei Fahrzeug benutzen. Selbst wenn er zu Fuß dorthin ginge, würde ihm das nichts nützen, denn die Gesetze sind hier überall gleich.
Wie kann er sich dann überhaupt am Leben erhalten?
Wenn er verheiratet ist, unterhalten ihn seine Frau oder seine Kinder, seine Eltern oder sonstige Verwandte.
Sehen Sie ihn jetzt an.
Ich schaute wieder zu ihm hin. Einer der Kellner reichte ihm eine Schüssel. Er setzte sich auf die Treppe und begann gierig zu essen. Er darf also offenbar nur außerhalb der Gaststätte essen.
Innen gibt man ihm wohl nichts?
So ist es. Sie werden sich vorstellen können, dass es für ihn eine Demütigung ist, außerhalb essen zu müssen.
Wäre es nicht besser, ihn in ein Gefängnis zu stecken und ihn dort arbeiten zu lassen?
Wenn er hier herumlungert, müssen ja die anderen für seinen Unterhalt aufkommen.
Das stimmt. Ich glaube, dass ein solches Gesetz auf der Erde nicht existiert, denn auf der Erde gibt es ja viele unbewohnte Gegenden.
Ein Verurteilter könnte sich dorthin zurückziehen, und wenn er einmal dort wäre, müsste er nicht ein Zehntel einer solchen Demütigung erleiden, die ihm hier überall widerfährt.
Ja, das ist wahr, dass es bei uns kein solches Gesetz gibt.
Wenn aber die Erde einmal so dicht bevölkert wäre wie Akkad, dann könnte man sich sowas eher denken.
Wir sprachen noch einige Zeit über dieses Thema, da ich aber hier nicht näher auf Gesetze und Rechtsprechung eingehen will, schreibe ich nichts mehr darüber, die Mahlzeit wurde serviert, Akkad versah sich reichlich mit allem, ich aber beschränkte mich auf die Dinge, die ich schon kannte.
Es war mir nicht möglich, von allem zu essen, mein Magen hätte sicher gestreikt.
Ich sage deshalb nicht möglich, denn es gab verschiedene Speisen, die ich niemals gewagt hätte zu essen, da ich überzeugt war, sie nicht verdauen zu können.
Ich hatte ja schon einmal Gelegenheit gehabt, sie zu versuchen, damals wusste ich ja aber noch nicht, wo ich mich befand, und hatte mir deshalb nichts dabei gedacht.
Nach dem Essen holten wir unsere Sachen.
Akkad zog aus seinem Koffer einen Mantel hervor und gab ihn mir.
Trotz der dicken akkadianischen Kleider fror ich nun beträchtlich.
Ich bereitete mich schon innerlich auf einen langen Marsch bis zu unserem Schiff vor, es sei denn, Akkad hätte es schon von jemand in die Nähe bringen lassen.
Ich wollte zum Aufzug gehen, Akkad dirigierte mich jedoch zu einer Treppe. 22. Ein Zug auf Rädern. Soviel ich sah, führte diese Treppe zu einem Tunnel, denn wir waren ja schon im Erdgeschoss. Ich fragte, wohin gehen wir denn?
Dorthin, wo das Schiff steht.
Aber, ist es denn nicht auf dem Dach? Und wir steigen hinunter anstatt hinauf?
Er lachte, klopfte mir auf den Rücken und antwortete, regen Sie sich nicht auf, ich kenne den Weg.
Ich wusste nichts zu sagen und ging mit. Wir stiegen 10 Stufen hinab, dann machte die Treppe einen Bogen nach links. Nachdem wir weitere 5 oder 6 Stufen hinuntergestiegen waren, hörte man die Stimmen vieler Leute. Unten angekommen schaute er mich an und lächelte vielsagend.
Auch ich musste lachen und sagte, jetzt verstehe ich, warum es auf diese Weise viel leichter und schneller geht, an den Parkplatz zu kommen.
Was ich vor mir sah, war etwas, das sich ein intelligentes Volk ausdenkt, um Raum zu sparen, wenn dieser knapp ist. Es wäre mir nie der Gedanke gekommen, dass es unterhalb dieses Gebäudes viele kleine Züge gäbe, die nach beiden Richtungen fuhren. Sie waren voller Passagiere, es waren übrigens die ersten Fahrzeuge auf Rädern für Passagiere, die ich auf Akkad sah. Wir standen auf einem Bahnsteig. Ak-Ok drückte auf einen der Hebel, die es hier überall gab. Ein Zug hielt und gleichzeitig öffnete sich eine Tür. Er hieß mich einsteigen. Die Tür schloss sich und der Zug setzte sich in Bewegung mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 km/h. Ich möchte schon sagen, dass es ein Zug war, obwohl er in mancherlei Hinsicht anders war als die Züge auf der Erde. Er fuhr auch auf Gleisen, die Größe der Räder konnte ich allerdings nicht sehen. Es gab keine einzelnen Wagen, sondern Abteile für je 2 Personen, wie kleine Wägelchen aneinandergereiht. Da es sich um eine Untergrundbahn handelte, hatte der Zug natürlich ein Dach. Der Motor musste irgendwo in der Mitte des Zuges sitzen, man hörte keinerlei Geräusch. Als sich der Zug in Bewegung setzte, schaute ich mich um, sah aber keinen Zugführer. Ich fragte Ak-Ok danach, und er antwortete, wir selbst sind die Zugführer. Jeder, der einsteigt, kann ihn leiten.
Aber wie denn?
Alles ist automatisch. Wie Sie sehen, haben alle diese Haltestellen, es gab etwa alle 100 m eine solche von etwa 20 m Länge um 4 bis 5 m Breite, solche Hebel wie diesen hier. Er zeigte auf einen, der an einer Säule auf der Plattform der Haltestelle angebracht war. Der Passagier steigt auf diese Plattform. Wenn er einen Zug kommen sieht, den er benutzen will, drückt auf einen Knopf auf der Säule. Durch den Knopfdruck senkt sich ein Hebel, der den Zug berührt, und diese hält. Die Tür öffnet sich und schließt sich wieder, sobald der Zug sich in Bewegung setzt. Sie selbst haben aber nicht auf einen Knopf gedrückt, sondern den Hebel herabgedrückt.
So ist's. Wir Männer können den Hebel direkt mit der Hand auslösen, Frauen und Kinder jedoch machen es mit dem Knopfdruck.
Wenn man nämlich keinen starken Armdruck ausüben kann, gibt es nur einen Stoß, der den Motor des Zuges nicht zum Stillstand bringt.
Aha. Wohin fahren denn diese Züge?
Nur von einem Ende des Gebäudes zum anderen. Wir sprachen noch des Näheren darüber, denn es gab 4 parallele Gleise, 2 auf jeder Seite, in der Mitte lagen diese Plattformen, die für 2 Linien bestimmt waren. Die beiden anderen Plattformen lagen auf jeder Seite des Gebäudes und dienten für die anderen beiden Linien. Er hatte mir ja schon früher gesagt, dass es in den Städten Untergrundbahnen für Distanzen bis zu 500 Kilometer gibt, die mit großer Geschwindigkeit fahren. Ich fragte ihn, sind alle Untergrundbahnen auf Akkad angelegt wie diese hier?
Ja, fast alle.
Warum fahren diese Züge hier nicht schneller?
Hier ist ein Erholungsort, es gibt also keinen Grund zur Eile.
Ja, natürlich. Ich hätte jetzt noch gern gewusst, wie die Züge am Endpunkt drehen.
Auf jedem Gleis fährt ein Zug, wenn er am Endpunkt angelangt ist, berührt er dort einen gewissen Kontakt, der ihn in die andere Richtung laufen lässt.
Der Motor arbeitet also nach beiden Seiten?
Ja, er hat ein Wendegetriebe.
Werden diese Motoren auch mit Sonnenenergie angetrieben?
Natürlich.
Was geschieht, wenn am Endpunkt niemand in die andere Richtung fahren will?
Das spielt keine Rolle, wenn der Kontakt berührt wird, fährt der Zug automatisch in die andere Richtung.
Das ist ja wunderbar, er braucht weder Brennstoff noch Personal.
Ich war so hingerissen von dem Bericht, dass ich gern bis zum Endpunkt gefahren wäre.
Abgesehen davon, dass ich diesen Wunsch hatte, kam noch hinzu, dass ich gar nicht wusste, wohin ich fahren müsste, um zu unserem Schiff zu gelangen.
Ak-Ok aber hatte offenbar diesen Wunsch nicht.
An einer der nächsten Plattformen betätigte er den Hebel, der Zug hielt, und wir stiegen aus. Wir gingen zu einer Treppe und stiegen hinauf.
Ak-Ok wusste ja, wo wir hin wollten.
Wir bestiegen einen Lift und waren in kurzer Zeit auf dem Dach des Gebäudes.
Ein scharfer Wind blies mir ins Gesicht und in die Augen.
Ich bemerkte hunderte von Schiffen da oben. Ich dachte, ob er das Schiff wohl gleich findet?
Er orientierte sich an gut leserlichen Buchstaben oder Ziffern auf dem Boden, die für mich natürlich unverständlich waren. Nach 10 bis 15 empfanden wir das Schiff und stiegen ein. 23. Meine Rückreise wird vorverlegt. Agrok manövrierte das Schiff wiegerlich, in wenigen Minuten hatten wir das 20 Kilometer lange Gebäude längst hinter uns gelassen. Ich fragte, wohin fliegen wir jetzt?
Nach Tanuk.
Ja, das weiß ich, aber ich meine, fliegen wir direkt zu Ihrer Wohnung?
Nein, wir fliegen zum Sohn der Sonne, da Sie ja Ihren Rückflug vorverlegen wollen, wir werden sehen, was er dazu sagt.
Glauben Sie, dass er es genehmigt?
Wenn Sie ihn selbst fragen, wird er wohl einwilligen.
Wenn er es genehmigt, müssen wir natürlich direkt zu ihm fliegen, damit er die Besatzung des Schiffes benachrichtigen kann, dass sie für den Abflug zur morgigen Nacht bereit ist.
Ja, so ist es.
Er hatte inzwischen die zwei Schutzhauben des Schiffes wieder herabgelassen, und wir sprachen nicht mehr länger über dieses Thema, damit ich hinausschauen und die Städte betrachten konnte, über die wir hinwegflogen. Ich kann nicht genau beschreiben, wie Akkad und seine Städte, aus einer Höhe von 2000 bis 4000 m betrachtet, aussehen. Ich kann nur sagen, dass mich diese Aussicht an meine Kindheit erinnerte, als meine Eltern noch im Rennen Brasiliens lebten. Es gab damals dort endlos bewaldete Ebenen. Um dort Siedlungen zu bauen, wurden diese Wälder gerodet. An den sonnigen August- und Septembertagen wurden diese umgeschlagenen Bäume mit Stumpf und Stiel verbrannt. Die Feuer leuchteten tagelang durch die Gegend. Da wir in einem höher gelegenen Ort wohnten, verbrachte ich in dunklen Nächten oft viele Stunden damit, dieses großartige Schauspiel zu betrachten. Es tat mir zwar leid, dass all diese Bäume verbrannt werden mussten, denn ich war schon als Kind ein großer Naturfreund gewesen, und trotzdem war es faszinierend, dieses Flammenmeer bei Nacht anzusehen. Der Anblick der Städte auf Akkad war noch viel faszinierender, denn ihre funkelnde Helligkeit erstrahlte in tausend Farben. Es waren keine Lichter, die da unten leuchteten, es waren die Mauern der Häuser, die in tausendfältigem Farbenglanz erstrahlten. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so etwas Prächtiges gesehen. Ganz versunken in diesen Anblick hatte ich gar nicht bemerkt, dass wir schon über Tanuk flogen. In dieser Gegend Akkads schien eine Stadt in die andere überzugehen. Wir flogen direkt zum Regierungsgebäude. Als wir sein Dach erreichten, war die Zeit etwa so wie auf der Erde abends 1h8 Uhr. Wir begaben uns zur Wohnung des Sonnensohnes auf dem gleichen Weg wie das erste Mal. Ich hatte mir nämlich beim ersten Besuch verschiedene Einzelheiten gemerkt, die ich nun wieder erkannte. Akkad läutete an der Tür. Und wir wurden vom selben jungen Mann an der Tür empfangen. Akkad sprach kurz mit ihm. Der junge Mann verbeugte sich respektvoll, ging in die Wohnung und kam nach ein paar Minuten zurück, um uns hereinzubitten. Da wir eintreten durften, nahm ich an, dass der Sohn der Sonne zu Hause sei, um mich aber zu vergewissern, fragte ich Akkad, ist der Sohn der Sonne zu Hause, wird er uns empfangen?
Ja, natürlich.
Akkad warf mir bei diesen Worten einen Blick zu, der mich deutlich erkennen ließ, dass er am liebsten gesagt hätte, kannst du denn gar nicht warten? In diesem Augenblick trat der Sohn der Sonne herein und entschuldigte sich für die kleine Verzögerung. Er begrüßte Akkad, indem er ihm die Hand auf die Schulter legte, mich begrüßte er mit einem Kopfnicken, das ich respektvoll erwiderte. Wir setzten uns alle drei. Er unterhielt sich mit Akkad ein paar Minuten angeregt. Des Öfteren schauten mich beide an und schließlich übersetzte Akkad seine Frage, sie möchten also gern, dass wir früher als verabredet zur Erde fliegen?
Ja, gern, wenn es möglich wäre.
Sicher haben Sie jetzt genug von uns und unseren Sitten und Gebräuchen erlebt.
Ja, ich würde ja gern den Rest meines Lebens hier bleiben, denn ich bewundere vieles auf Akkad. Aber ich habe eine Familie und habe Heimweh nach ihr. Wenn ich an meine Angehörigen denke, nimmt mir dies viel von der Freude, hier so viel Schönes und Gutes zu sehen.
Ich möchte Ihnen aber sagen, dass ich auf der Erde noch niemals so gut behandelt worden bin wie hier. Denn ich gehöre ja zu der großen Legion der ewig Vergessenen.
Was wollen Sie damit sagen?
Ich bin ein armer Erdenbürger, und auf der Erde gedenkt man nur der Reichen.
Als ihm Akkad meine Antwort übersetzte, lächelte er zufrieden, verschränkte die Finger ineinander, klappte ein paar Mal die Handflächen auf und zu und antwortete, es soll nach Ihrem Willen geschehen.
Sie können morgen früh vor Tagesanbruch von Tanuk aufbrechen.
Für uns ist es auch besser, wenn wir etwas früher aufbrechen, denn jeder Augenblick, der die Reise verzögert, verlängert sie.
Ja, mein Herr, antwortete ich, dachte aber, wie soll da die Reise verlängert werden?
Da ich nur mit dem Omnibus oder zu Fuß meine Reisen machte, dachte ich in diesem Augenblick nicht daran, dass die Planeten sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch den Raum bewegen. Ich wollte Akkad im geeigneten Augenblick darüber noch befragen. Während ich mir noch über meine einfachen Probleme den Kopf zerbrach, unterhielten sich Akok und der Sohn der Sonne. Letzterer nahm ein Blatt Papier, schrieb ein paar Worte darauf und gab es dem jungen Mann, der sich eilig damit entfernte.